Ich freue mich sehr, auch heute Morgen bei euch hier in Espelkamp sein zu dürfen. Ich habe die letzten zwei Tage, Freitagabend, gestern Vormittag, sehr genossen. Ich habe eure Gastfreundschaft sehr genossen. Ich hatte den Eindruck, interessierte Leute vor mir zu haben, die wirklich die Frage stellen, was möchte Gott mir jetzt sagen? Und ich habe es genossen, zu merken, wir lernen uns kennen und sind trotzdem verbunden, weil Jesus in unserer Mitte ist. Mein Name wurde schon gesagt, ich bin Stephanus Scheel, bin 35 Jahre alt, bin verheiratet mit Tabea. Wir haben gemeinsam 4 Kinder zwischen 9 und 3 Jahren. Und ich habe das Vorrecht, und das ist wirklich ein Vorrecht, seit 5 Jahren an der Bibelschule Brake unterrichten zu dürfen. Wisst ihr, was das Tolle daran ist? Ich darf jeden Tag 100% meiner Zeit, zumindest meiner Arbeitszeit, mit diesem Buch verbringen. Und zwar erst, indem ich es auf mich anwende, und dann darf ich es sogar noch jungen Leuten weitergeben. Und ich empfinde das als ein sehr, sehr großes Privileg und Vorrecht. Und dazu gehört es, dass man viele Gemeinden kennenlernt. Unter anderem auch euch in Espelkamp und die lieben Geschwister in Lübecke, zumindest über Video. Wisst ihr, was ich gerade toll fand? Das muss ich noch sagen. Euer Gesang. Man sitzt in der ersten Reihe und man kann die Augen zumachen und man hat keine Ahnung, ob 1000 oder 5000 Leute hinter einem sitzen. Das ist nicht mehr selbstverständlich in Gemeinden, dass man von ganzem Herzen singt. Behaltet euch das. Das wird aber nicht Thema der Predigt werden. Keine Sorge. Ich möchte mit einem Zitat beginnen, das der berühmte methodistische Prediger John Wesley einmal sagte. John Wesley sagte nämlich mal Folgendes. Jetzt habe ich zu weit gedrückt. Er sagte einmal: Gebt mir 100 Männer, die nichts fürchten außer der Sünde und nichts verlangen außer Gott, und ich werde die Welt erschüttern. Gebt mir 100 Männer, die nichts fürchten außer der Sünde und nichts verlangen außer Gott, und ich werde die Welt erschüttern. Ich weiß nicht, wie du diesen Satz wahrnimmst. Ich finde den ziemlich steil formuliert. Ich finde ihn vielleicht sogar ein bisschen vermessen. Weil John Wesley sagt, wenn ich 100 Männer habe, die zwei Dinge tun, die nichts mehr fürchten als die Sünde und die nichts mehr verlangen als nach Gott, ich werde die Welt verändern. Wenn man über den Satz ein bisschen nachdenkt und sich die Frage stellt, warum glaubt John Wesley das, dann liegt die Antwort im Satz selbst. Denn Wesley ist überzeugt davon, im Leben sind zwei Dinge das Allerwichtigste. Das eine ist, Gott zu fürchten, und das drückt er so aus, nichts mehr zu verlangen als Gott. Und das andere ist, auf die Gebote Gottes zu hören. Und das drückt er so aus, nichts mehr zu fürchten als die Sünde. Wer die letzten zwei Tage dabei war, der weiß, wir waren im Predigerbuch unterwegs mit der Frage: Was ist eigentlich ein gutes Leben? Und ganz am Ende des Predigerbuches fasst Salomo das nochmal zusammen. Er fasst nochmal zusammen, was ist eigentlich die Hauptaussage seines Buches. Und bemerkenswerterweise sagt er fast das Gleiche wie John Wesley. Ich möchte gern Prediger 12, Vers 9 bis Vers 14 lesen. Das ist sozusagen das Nachwort zum Buch, wo nochmal auf den Punkt gebracht wird, worum geht es alles. Dort lesen wir Folgendes, Prediger 12, Vers 9. Und darüber hinaus, dass der Prediger weise war, lehrte er noch das Volk Erkenntnis, und er wog und forschte und verfasste viele Sprüche. Der Prediger suchte wohlgefällige Worte zu finden und Worte der Wahrheit aufrichtig niederzuschreiben. Die Worte der Weisen sind wie Treibestachel und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Und darüber hinaus, mein Sohn, lass dich von ihnen warnen. Des vielen Büchermachens ist kein Ende, und viel Studieren ermüdet den Leib. Das Endergebnis des Ganzen lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht bringen über alles Verborgene. Das Endergebnis des Ganzen formuliert Salomo hier. Jetzt schmunzel ich ein bisschen, weil wenn ich das in der Bibelschule unterrichte, wisst ihr, was die meisten Bibelschüler meinen, was die Hauptaussage dieser 5 Verse ist? Das wird euch nicht überraschen. Des vielen Büchermachens ist kein Ende und viel Studieren ermüdet den Leib. Und sie sagen, genau das erlebe ich. Und ich sage, das ist aber nicht die Hauptaussage des Textes. Denn das, was Salomo hier auf den Punkt bringt, ist Vers 13, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist die Summe aller Lehre. Das ist das Endergebnis auch des Predigerbuches. Es ist immer wieder im Buch angeklungen, es geht darum, Gott zu fürchten. Und diese Gottesfurcht ist das Ziel von allem Guten im Leben. Der Prediger macht immer wieder deutlich, wenn Gott dir gute Dinge in dein Leben gibt, genieße es, danke Gott dafür und dann vergiss nicht, Gott zu fürchten. Das ist auch das Ziel von allem Schweren und Unergründlichen im Leben. Den Vers, den Gerd vorhin den Geburtstagskindern gewünscht hat, Prediger 7, Vers 14, am Tag des Unglücks bedenke, auch diesen hat Gott ebenso gemacht wie jenen. Und Prediger 3, Vers 14, Gott hat es so gemacht, damit man sich vor ihm fürchte. Also alles, was in unserem Leben passiert, sagt Salomo, dient dazu, Gott zu fürchten. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Wenn man sich die Frage stellt, was meint denn Gott zu fürchten, dann meint das zum Ersten anzuerkennen, dass Gott Gott ist. Es klingt so simpel. Aber es meint die bewusste Zugeständnis, Gott, du allein bist Gott. Du bist der allein Allwissende, der allein Allmächtige. Du bist der Alleinige, der wirklich gnädig, der wirklich barmherzig, der wirklich heilig ist, der wirklich es wert ist, angebetet zu werden. Und Jesus macht im Neuen Testament deutlich, das ist nicht eine Kopfsache allein. Matthäus 22, Vers 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Gott zu fürchten meint, dass ganz tief in unser Herz hineinrutscht, Gott allein ist Gott. Und das hat Konsequenzen für mein Leben. Es meint im Endeffekt, dass ich Gott zum Zentrum meines Lebens mache. Und jetzt lasst uns hier nicht einen Denkfehler begehen. Es geht nicht nur darum, dass du dich irgendwann einmal entscheidest, Jesus nachzufolgen. Es geht nicht darum, dass du irgendwann einmal sagst, ich möchte jetzt auch mit Jesus leben. Es geht darum, dass du jeden Morgen, jede Stunde, jede Minute deines Lebens neu festmachst, ich möchte Gott zum Zentrum meines Lebens machen. Das ist nicht etwas, wo man irgendwann mal einen Haken dran macht und sagt, jetzt bin ich ein gottesfürchtiger Mensch, sondern Gott zu fürchten meint immer und immer wieder neu, die Entscheidung zu treffen, mein ganzes Wollen, mein ganzes Fühlen, mein ganzes Denken soll sich um Gott drehen. Das ist vergleichbar mit der kopernikanischen Revolution. Das ist ein schwieriges Wort, aber erinnert ihr euch an diese beiden Männer, Nikolaus Kopernikus und Galileo Galilei? Jahrhunderte hat man gedacht, die Welt und das Universum ist so aufgebaut, in der Mitte steht die Erde, weil das sind wir als Menschen ja drauf und wir sind so besonders wichtig, und alles andere kreist sich, dreht sich um diese Erde. Wisst ihr, was das Problem daran ist? Es gibt nur einen einzigen, relativ kleinen Himmelskörper unter den Milliarden von Himmelskörpern, der sich um unsere Erde dreht. Das ist der Mond. Und dann kamen diese beiden Gelehrten, Kopernikus und Galilei, und haben gesagt, nein, Leute, in Wirklichkeit ist das anders. Wir als Erde drehen uns um die Sonne. Und wisst ihr, Gott zu fürchten meint nicht, dass Gott irgendwann in das Zentrum des Universums kommt. Da ist er sowieso. Gott zu fürchten meint, dass ich das anerkenne. Gott zu fürchten meint, dass ich das mir eingestehe und sage, mein Leben dreht sich nicht um mich, sondern um Gott. Und Salomo macht deutlich, fürchte Gott meint, und das fällt uns Menschen schwer, ich muss mir eingestehen, dass ich von meinem ich-zentrierten Leben weg muss. Hin zu einem Leben, wo Gott im Mittelpunkt steht. Und in diesen Versen nennt Salomo drei Gründe, warum man das tun sollte. Drei Gründe, warum man Gott fürchten sollte und seine Gebote halten sollte. Und er erwidert gleichzeitig drei mögliche Einwände, die nach dem Lesen des Predigerbuches auftreten könnten. Er sagt nämlich erstens, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn Gott redet durch sein Wort. Wenn du die letzten zwei Tage dabei warst, erinnerst du dich vielleicht an das häufigste Wort im Predigerbuch, das Wort Hevel im Hebräischen, was einfach nur Hauch bedeutet. Und Salomo sagt immer wieder, so ist das Leben, wie ein Hauch, nicht zu fassen, nicht zu kontrollieren. Und man könnte das Buch zu Ende lesen und den Eindruck haben, ich weiß gar nicht, wie ich leben soll. Ich weiß gar nicht, worauf es jetzt wirklich ankommt. Und deswegen macht Salomo am Ende des Buches nochmal deutlich, doch, du weißt es. Warum? Denn Gott redet durch sein Wort. Vers 11. Die Worte der Weisen, und das meint das Predigerbuch, das hat er in Vers 9 schon gesagt, meint aber die Weisheitsliteratur insgesamt, das Alte Testament und dann irgendwann auch das Neue Testament. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstachel und wie eingeschlagene Nägel die gesammelten Sprüche. Sie sind gegeben von einem Hirten. Und wisst ihr, das Auffallende ist, dieser Hirte ist nicht Salomo oder der Prediger oder irgendjemand, der das Buch geschrieben hat. Es steht hier das Zahlwort 1, ganz untypisch. Da steht nicht ein Artikel, ja, ein Hirte, sondern es steht der eine Hirte. Und daran wird deutlich, das, was wir hier schwarz auf weiß lesen, ist eben nicht nur Menschenwort, sondern es ist gegeben von dem einen Hirten von Gott selbst. Und Salomo macht deutlich, fürchte Gott und halte seine Gebote, weil Gott redet, Gott selbst, der gute Hirte, redet und wir wissen, wie wir leben können und sollen und ein gutes Leben bekommen. Und weil das das Wort Gottes ist, macht Salomo deutlich in Vers 10, das sind Worte der Wahrheit. Es sind fehlerfreie Worte, es sind irrtumslose Worte, es sind Worte, die wirklich mit der Wahrheit und Realität übereinstimmen. Die Bibel ist absolut zuverlässig und vollkommen wahr. Am Ende seines Lebens hat John Wesley, lasst mich nochmal auf ihn zurückkommen, folgenden Satz gesagt. Als ich jung war, war ich mir in Bezug auf alles ganz sicher. Einige Jahre später und nach Tausenden von Fehlern war ich mir nur noch über die Hälfte der Dinge sicher. Heute bin ich in Bezug auf fast gar nichts mehr sicher. Außerdem, was Gott dem Menschen schwarz auf weiß offenbart hat. Ich bin noch relativ jung und ich kann mich sehr gut in diese Entwicklung hineinversetzen. Am Anfang denkt man, ich weiß, wie das Leben funktioniert. Ich weiß, wie Gemeinde laufen müsste. Ich weiß, wie das mit dem Glauben funktioniert. Zum Glück wird man reifer und man merkt, nee, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gegessen. Und man merkt irgendwann später, letztlich verlassen kann ich mich eigentlich zu 100% nur auf das, was ich schwarz auf weiß in diesem Buch lese. Und das macht Salomo deutlich. Wir wissen, wie wir leben können und sollen. Und er macht zweitens deutlich, die Bibel ist nicht nur zuverlässig und vollkommen wahr, sondern sie ist auch wirksam und kräftig. Er macht das im Bild immer noch des Hirten in Vers 11. Die Worte der Weisen sind wie Treiberstachel und wie eingeschlagene Nägel. Die Treiberstachel war eine Metallspitze vorne am Stab eines Hirten, wo er seine Schafe und die Herde in die richtige Richtung gelenkt hat. Und die Aussage ist, die Bibel lenkt dich dorthin, wo es richtig ist. Und die eingeschlagenen Nägel sind ein Bild für die Standhaftigkeit, für die Zuverlässigkeit dieses Wortes. Jetzt stelle ich mir die Frage, darf man und muss man so etwas einer Gemeinde wie euch in Espelkamp sagen, wo viele Menschen lange schon Christ sind und mit Jesus unterwegs sind? Und wisst ihr was? Meine tiefste Überzeugung ist, man muss. Weil ich merke, bei mir als Bibelschullehrer, selbst dort muss man immer wieder neu das deutlich machen. Es gibt einen Pastor in den Vereinigten Staaten, Tony Evans, und er sagte einmal Folgendes. Für viele ist die Bibel wie die Königin von England. Sie ist zwar offiziell die oberste Autorität, hat aber in Wirklichkeit nichts zu sagen. Lasst es mich nochmal lesen. Für viele ist die Bibel wie die Königin von England. Sie ist zwar offiziell die oberste Autorität, hat aber in Wirklichkeit nichts zu sagen. Ich glaube, er hat recht. Ich glaube, die meisten von uns würden sagen, ja, natürlich hat die Bibel Autorität. Natürlich geht es darum, bibeltreu zu sein. Natürlich baue ich mein Leben darauf. Und die Frage ist aber nicht, was sagst du? Die Frage ist, wie lebst du? Und die Frage ist nicht, bekenne ich, die Bibel ist irrtumslos, bekenne ich, die Bibel ist das Fundament unseres, meines Lebens, sondern die Frage ist, setze ich das um? Meine große Befürchtung, ihr Lieben, ist, dass die Bibel für uns oft wie die Königin von England ist. Wir sagen das Richtige, aber die Frage ist, leben wir tatsächlich so? Deswegen lasst mich mal ganz praktisch 6 Konsequenzen formulieren. Wenn Salomo sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn Gott redet durch sein Wort. Was sollte das heißen für dich und für mich heute Morgen? Erstens, überprüfe deine Haltung zum Wort Gottes. Ja, es spielt keine Rolle, wie lange du schon Christ bist. Es spielt keine Rolle, ob du Bibelschullehrer bist wie ich oder nicht. Aber wir müssen uns immer wieder neu fragen, sehne ich mich nach dem Wort Gottes wirklich wie nach nichts anderem? Wir müssen uns immer wieder fragen, weiß ich nicht nur, was darin steht, sondern bin ich bereit, bedingungslos der Bibel zu gehorchen? Und ich stelle das bei mir fest, das muss ich regelmäßig tun. Immer und immer wieder fragen, wie stehe ich eigentlich zur Bibel? Und wenn du das gemacht hast, dann geht kein Weg dran vorbei. Zweitens, lies es. Und ich fühle mich nicht komisch, sowas zu sagen. Ich stelle nämlich fest, immer weniger Leute lesen Bibel heute. Immer weniger junge Leute lesen Bibel heute. Man gibt es vielleicht noch in ein Bibelprogramm irgendwelche Suchworte ein und man findet verschiedene Verse. Aber es geht darum, von einem Deckel zum anderen zu lesen. Es geht darum, zu verstehen, was möchte Gott eigentlich. Wenn du es gelesen hast, dann drittens, ergründe es. Wisst ihr, das große Problem ist, dass wir manchmal nur die Bibel lesen. Du schlägst ein Kapitel auf, du liest es durch, du klappst deine Bibel zu und lebst dein Leben. Und wenn ich dich eine Stunde später fragen würde, worum ging es eigentlich? Was hat Gott dir heute gesagt? Dann ist das manchmal schwer zu beantworten. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass wir oft lesen, zuklappen und weiterleben und dass wir uns zu wenig Zeit nehmen, wirklich zu verstehen, was sagt der Text. Lerne einen Kugelschreiber und einen Bleistift zu benutzen. Ich lese Bibel, ihr müsst das nicht so machen wie ich, aber ich lese Bibel so, dass ich ganz viel markiere, dass ich versuche zu verstehen, was versucht Gott, was versucht der Autor jetzt zu sagen. Ich versuche das nachzudenken. Wenn die Bibel über sich selbst spricht, nimmt sie oft Worte wie nachsinnen, nachdenken, überlegen, überprüfen. Das meint intensiv zu durchdenken. C.S. Lewis hat es mal so ausgedrückt. Das ist ein längeres Zitat, aber das lohnt sich zu lesen. Guckt mal. Ich selbst, sagt er, neige dazu, Bücher der biblischen Lehre oft hilfreicher für die Andacht zu empfinden als die Andachtsbücher. Und ich vermute fast, dass viele andere noch dieselbe Erfahrung machen werden. Ich glaube, dass viele, die finden, dass nichts passiert, wenn sie sich zu einem Andachtsbuch hinsetzen oder hinknien, merken werden, dass das Herz unaufgefordert sinkt, wenn sie sich durch ein schwieriges Stück Theologie durcharbeiten, mit einer Pfeife zwischen den Zähnen und einem Bleistift in der Hand. lass es mich mal so formulieren, du kannst gerne auf die Pfeife zwischen den Zähnen verzichten. Aber verzichte nicht auf den Bleistift. Von mir aus verzichte auf den Bleistift. Aber verzichte nicht darauf zu durchdenken, zu durchdringen. Was sagt der Text eigentlich? Lies es, ergründe es. Viertens, verinnerliche es. Wisst ihr, was wir heute nicht mehr machen? Ganz selten machen. Bibeltexte auswendig lernen. Aber die Bibel sagt immer wieder deutlich, wenn die Bibel tatsächlich Zentrum sein soll in deinem Leben, dann musst du es verinnerlichen. Das Wort meint wörtlich eigentlich vor sich hinmurmeln, immer und immer wieder aufsagen, damit das Wort wirklich in deinem Herzen wohnt. Wenn du es verinnerlicht hast, eine der besten Möglichkeiten, um so voll von Bibel zu werden wie nur möglich, ist es zu verbreiten. Wenn du Schwierigkeiten hast, Bibeltexte auswendig zu lernen, wenn du Schwierigkeiten hast, Bibeltexte intensiv durchzuarbeiten, weißt du, welchen Ratschlag ich dir geben würde? Fang einen Dienst in der Gemeinde an. Fang an Kinderarbeit, Jugendarbeit. Weil der größte Nutzen davon, den hast du selbst. Ich als Prediger, ich als Bibelschullehrer ziehe immer mehr aus so einem Text, als das, was ich weitergeben kann. Und deswegen verbreite es. Eine letzte praktische Konsequenz, lebe es. Ich bin mir bewusst, ich sage euch nichts Neues. Das muss ich aber auch nicht. Ich glaube, Gott will dich und mich heute Morgen erinnern, gottesfürchtig zu leben geht nicht durch ein Bekenntnis, die Bibel ist wahr und richtig. Gottesfürchtig zu leben geht nur dann, wenn ich die Autorität von ihr wirklich jeden Tag neu in meinem Leben anerkenne und gelten lasse. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen einer starken und einer schwachen Tasse Tee ist? Vielleicht habt ihr auch noch nie drüber nachgedacht, das ist in Ordnung. Aber es ist sehr erstaunlich. Die Inhaltsstoffe sind die gleichen. Du hängst den Teebeutel rein. Ob der Tee stark oder schwach wird, hängt auch nicht an der Temperatur des Wassers, die du in die Tasse hineingibst. Die Frage, ob der Tee stark oder schwach wird, hängt nur an einem Punkt. Wie lang ist der Teebeutel in das Wasser eingetaucht? Die Frage, ob du ein reifer, gottesfürchtiger Christ wirst, hängt hauptsächlich an einem Punkt. Die Frage, wie lange du in dieses Wort hineingetaucht bist, wie beständig du in diesem Wort eingetaucht bist. Und genau das sagt Salomo. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn Gott redet durch sein Wort. Salomo macht einen zweiten Punkt. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn Gott wird jedes Werk richten. Wenn man das Predigerbuch liest, könnte man manchmal den Eindruck bekommen, ja gut, im Endeffekt ist das eigentlich egal, wie wir als Menschen leben. Man kann nicht sagen, was nach dem kommt, was heute ist. Du kannst nicht sagen, was aus dem Tun von heute morgen für ein Ergehen kommt. Es ist alles so ein bisschen unkontrollierbar, eben wie so ein Hauch. Das ist aber nicht so. Und deswegen macht Salomo am Ende des Buches nochmal deutlich, fürchte Gott und halte seine Gebote. Warum? Weil Gott jedes Werk richten wird. Das ist der letzte Vers des Buches. Denn Gott, Vers 14, wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Die Aussage hier ist, Gott wird jedes Werk, und das meint alles, was wir tun, alles, was wir denken, alles, was wir sagen, alles, was unter der Sonne passiert, Gott wird jedes Werk in ein Gericht bringen. Und es ist erstaunlich, dass das hier so bezeichnet wird, die Werke sind das Verborgene. Es geht nicht um das ganz Offensichtliche, es geht oft um das, was in unserem Herzen passiert. Das, was passiert, wenn du alleine mit Gott unterwegs bist. Das, was passiert, wenn nicht gerade die ganze Gemeinde zusammen ist, sondern in deinem ganz persönlichen Leben. Und manchmal könnte man den Eindruck haben, welchen Unterschied macht es nun, ob ich gottesfürchtig oder gotteslos lebe, zumindest in dem Punkt. Salomo sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Warum? Denn Gott wird jedes Werk richten. Ich weiß nicht, wie es dir geht bei dem Gedanken, ob das Angst macht oder nicht. Ich kann euch sagen, wie es mir geht. Mir macht das überhaupt keine Angst. Weil wenn die Bibel sagt, Gott wird jedes Werk richten, was für eine Adelung unserer Werke ist das? Was für eine Hochschätzung und Wertschätzung von dem, wie wir leben, ist das aus Gottes Sicht? Ich habe ja gesagt, dass wir 4 Kinder haben. Wer Kinder hat, wird das bestätigen können. Wenn Kinder irgendetwas tun, unsere 2. Tochter liebt zurzeit Kunstturnen über alles und wir müssen echt in der Wohnung alles wegräumen. Nein, das machen wir nicht, aber weil man immer Angst hat, dass irgendwas zu Bruch geht. Und meine 2 Söhne, 3 und 5, die bauen von früh bis Abend. Und wisst ihr, was dann immer passiert? Wenn irgendjemand was gebaut hat, kommt Sam zum Beispiel und sagt, Papa, guckst du mal? Und ich gehe hin und gucke. Papa, guckst du wirklich? Und sagt, Sam, ich bin hier, natürlich. Papa, aber guckst du jetzt wirklich, was ich tue? Einem Kind ist es unwahrscheinlich wichtig, dass das, was er tut, wahrgenommen wird. Warum? Weil man sich sehnt danach, wahrgenommen zu werden. Man sehnt sich danach, dass das, was man tut, nicht bedeutungslos ist. Dass das, was man tut, keine Auswirkungen hat. Man sehnt sich danach, dass es wahrgenommen wird und wertgeschätzt wird, wenn es schätzungswürdig ist. Und deswegen machen mir solche Verse nicht Angst. Sie motivieren mich ungemein, Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten. Denn die Perspektive ist riesig. Wie ich mit meiner Frau umgehe, hat auf einmal nicht nur eine Auswirkung auf mich und meine Frau und unsere Familie. Nein, es hat eine Ewigkeitsbedeutung. Wie ich mit meinen Kindern rede, wenn sie mich zum Zorn reizen, hat nicht nur eine Auswirkung, wie rede ich mit meinen Kindern. Es hat eine Ewigkeitsperspektive. Wenn ich in meinem Herzen mich über Menschen ärgere und kein anderer diesen Ärger mitbekommt, hat das nicht nur eine Auswirkung auf mich, sondern eine Ewigkeitsperspektive. Jetzt waren das 3 negative Beispiele. Lasst uns das mal umdrehen. Wenn ich sage, Gott hat mich so versorgt, ich muss nicht nur meinen 10. geben, ich gebe mehr. Kriegt das für gewöhnlich keiner mit. Aber Gott wird jedes Werk richten. Und Gott wird dich belohnen dafür. Wenn du deine Zeit investierst, um mit Menschen Gemeinschaft zu haben, die eher am Rand der Gemeinde stehen. Wenn du deine Zeit investierst, um Dienste in der Gemeinde zu tun, die nicht hier vorne stattfinden, die keiner mitbekommt. Wenn du die Extrameile mit jemandem gehst, dann wird Gott das richten. Und richten meint eben beides. Er wird das Böse bestrafen und das Gute belohnen. Versteht ihr so ein bisschen, was für eine große Perspektive das ist? Fürchte Gott und halte seine Gebote. Warum? Weil Gott jedes Werk richten wird. Ich glaube, die entscheidende Frage ist, lebst du und lebe ich, leben wir in dem Bewusstsein, dass das so passieren wird? Wir glauben das wahrscheinlich die meisten von uns. Aber leben wir in dem Bewusstsein? Gehe ich so morgen auf Arbeit? Gehe ich so heute in den Nachmittag mit meiner Familie? Gehe ich so in meine persönliche Zeit mit Gott? Nicht in dem Bewusstsein, oh nein, ich muss Angst haben, weil Gott wird alles richten. Sondern in dem Bewusstsein, mein guter Vater, er sieht, was ich tue. Salomo nennt einen 3. Punkt. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist ein gutes Leben. die große Frage des Predigerbuches: Was ist ein gutes Leben? Und das Predigerbuch gibt viele Antworten, die aber letztlich darauf zielen. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist ein gutes Leben. Lass mich nochmal Vers 13 lesen. Und wenn du eine Bibel dabei hast, ermutige ich dich, schau mal, wie das bei dir übersetzt ist. Das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. So ist das bei mir übersetzt. Es gibt alles in der Elberfelder Übersetzung, es gibt andere Übersetzungen, Luther und Zürcher übersetzen zum Beispiel, denn das gilt für alle Menschen. Schlachter übersetzt, denn das macht den ganzen Menschen aus. Also ganz unterschiedlich, weil das nicht so einfach zu übersetzen ist, dieser Nachsatz. Wörtlich steht hier, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das ist der ganze Mensch. Also wenn du Gott fürchtest, wenn du seine Gebote hältst, dann ist das der ganze Mensch. Was dadurch ausgedrückt wird, ist Folgendes. Du und ich, jeder Mensch, egal ob Christ oder Nicht-Christ, ist als Ebenbild Gottes geschaffen, ist geschaffen auf Gott hin. Und Gott schuf uns Menschen mit dem Ziel, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und dass wir ihn anbeten. Die Aussage des Predigerbuches ist jetzt, wenn wir Gott fürchten und seine Gebote halten, dann werden wir zu dem, wie Gott sich das eigentlich von Anfang an gedacht hat. Dann werden wir zu einem ganzen Menschen, zu einem zufriedenen Menschen, zu einem glücklichen Menschen. Wenn man das Predigerbuch im Hintergrund betrachtet, sagt Salomo hier, in unserem tiefsten Inneren sehnen wir uns nicht nach Anerkennung, sehnen wir uns nicht nach Geld, sehnen wir uns nicht nach Sexualität, Alkohol, Erfolg oder irgendetwas. In unserem tiefsten Inneren sehnen wir uns nach der geklärten Beziehung mit Gott. Weil so wurden wir geschaffen. Und deswegen endet das Buch so, dass Salomo deutlich macht, Gott zu fürchten, seine Gebote zu halten, ist ein Schritt auf dem Weg, ganzer Mensch zu werden. Und wenn man Gott fürchtet und seine Gebote hält, dann macht man vieles von den Dingen, die Salomo im Predigerbuch beschrieben hat. Und ich möchte einfach nur noch mal 2, 3 Sätze sagen, was wir die letzten Abende, Freitag und Samstagvormittag über die Aussage des Predigerbuches hatten. Weil Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, funktioniert in einer gefallenen Welt. Da leben wir, du und ich. Wir sind nicht im neuen Himmel und der neuen Erde, sondern in einer Welt, wo es Gutes und Schweres, Schönes und Schwieriges, beides gibt. Und Salomo macht immer und immer wieder deutlich, es ist schwierig, ein gutes Leben zu finden. Aber das Buch insgesamt, ich habe das mal auf 7 Punkte runtergebrochen, und wenn ihr da wart, wird euch das bekannt vorkommen. Was heißt es, Gott zu fürchten? Es meint, sei ehrlich in Bezug auf das Leben unter der Sonne. Sei ehrlich, dass dich nichts erfüllen kann, nichts befriedigen kann, außer Gott selbst. Sei ehrlich, dass wenn du mit Gott lebst, dass es immer noch Schwierigkeiten in deinem Leben gibt und du auch dort immer wieder zu Gott musst. Gott zu fürchten, macht das Predigerbuch deutlich, meint eben genau das, immer und immer wieder Gott ins Zentrum des Lebens zu stellen. Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, meint aber auch, genieße das Gute im Leben als Geschenk Gottes. Freue dich an den Dingen, die Gott dir gibt. Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, meint, lebe im Heute. Nicht im Morgen, nicht im Gestern, wo vermeintlich alles viel besser war. Nein, Gott zu fürchten meint, heute, jetzt, hier zu leben. Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, meint, sei fleißig, sei mutig, sei gelassen. Das Leben ist ein Risiko, aber Gott zu fürchten meint, mutig im Vertrauen auf diesen Gott voranzugehen. Gott zu fürchten, seine Gebote zu halten, meint, weise zu sein. Gott zu fürchten und seine Gebote zu halten, meint, das Ende zu bedenken, vor allem die letzten Verse. Und das ist nur das Predigerbuch. Und ich freue mich wie ein kleines Kind, dass wir 66 einzelne Bücher in der Bibel haben. Und es gibt so viel zu entdecken. So viel Relevantes für unser Leben. Salomo sagt, fürchte Gott und halte seine Gebote. Das ist das Endergebnis des Ganzen. Warum kannst du und sollst du das? Denn Gott redet durch sein Wort. Denn Gott wird jedes Werk richten, denn das ist ein gutes Leben. Ich möchte dir heute Morgen ein Versprechen geben. Nicht, weil ich das sage, sondern weil die Bibel das sagt. Ich verspreche dir, wenn du dies tust, wenn du Gott fürchtest, wenn du seine Gebote hältst, dann wirst du in einem positiven Sinne die Welt erschüttern. Wenn du Gott fürchtest und seine Gebote hältst, dann wirst du dein Leben erschüttern, weil dein Leben ein völlig neues Zentrum bekommt, weil du auf einmal erkennst, die Realität ist so, Gott steht im Zentrum. Und du wirst dein Leben komplett verändern, weil das Zentrum und das Fundament auf einmal nicht mehr du selbst bist, sondern Christus ist. Wenn du Gott fürchtest und seine Gebote hältst, wirst du deine Ehe und deine Familie erschüttern, im positiven Sinne. Weil es auf einmal darum geht, sich so zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Weil es auf einmal darum geht, sich gegenseitig unterzuordnen. Weil es auf einmal deutlich wird, die Maßstäbe und Grundsätze in unserer Familie, in unserer Ehe, sind eine ganz andere, als wenn ich im Zentrum stehe. Wenn du Gott fürchtest und seine Gebote hältst, wirst du dein Umfeld erschüttern. Warum? Weil Menschen auf einmal nicht mehr dich sehen, sondern sie sehen Jesus in dir. Wenn wir das tun, Gott fürchten und seine Gebote halten, dann gilt das, was Paulus in Galater 2, Vers 20 sagt. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Was für eine Botschaft! Was für eine Motivation, so zu leben. Ich habe euch die letzten Tage ein bisschen kennengelernt, aber nicht wirklich. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben stehst. Ich weiß nicht, wo du geistlich stehst. Ich weiß nicht, wie es um deine Familie und Ehe bestellt ist. Ich weiß nicht, wie es um dein Leben mit Gott bestellt ist. Was ich weiß ist, wir müssen jede Minute, jede Stunde, jeden Tag die Entscheidung treffen. Will ich Gott fürchten, ihn ins Zentrum stellen oder mich? Will ich seine Gebote halten oder auf andere Weisheiten hören? Und wenn wir das tun, dann haben wir wirklich ein gutes Leben. Ich möchte gern beten, dass Gott das tut, dass er uns hilft dabei, und ich bitte euch, dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich bin dir so dankbar dafür, Herr, dass wir schwarz auf weiß lesen können, was du von uns möchtest und noch viel mehr, was du für uns getan hast. Ich bin dir so dankbar, Herr, dass es keine größere Wahrheit als dein Wort gibt. Und ich bin dir so dankbar, Herr, dass die Wirklichkeit so aussieht, dass du im Zentrum von allem stehst und nichts und niemand anderes. Und Herr, mein kindliches Gebet heute Morgen ist, hilf mir und hilf uns, dass wir so leben. Herr, ich bete, dass du in unserem Herzen immer wieder die Entscheidung schenkst, Herr, uns immer wieder auch Mut gibst, das konsequent durchzuziehen und durchzuleben, dass wir dich ins Zentrum stellen. Ich bete darum, Herr, dass nichts und niemand anderes den Platz einnimmt, der dir gehört. Und ich bete darum, Herr, weil das untrennbar damit zusammengehört, dass wir deine Gebote halten. Herr, es sind keine Gesetze, es sind Lebensangebote. Es ist keine Pflicht, Herr, sondern es ist die Möglichkeit, wie wir endlich ganz Mensch werden können, so wie du es dir gedacht hast. Herr, ich bin dir so dankbar für die Perspektive, die wir als deine Kinder haben. Christ zu sein, Herr, heißt so eine Freiheit zu haben, und zwar nicht, indem wir tun, was wir wollen, sondern indem wir das tun, was du möchtest, Herr. Danke, Herr, dass du gut bist und danke, dass ein gutes Leben möglich ist, Herr. Ich bete für mich, ich bete für uns. Lass uns Menschen werden, die dich fürchten und deine Gebote halten. Amen.